Das ist ein Podcast der Initiative Gesundheit und Arbeit, kurz IGA. IGA beschäftigt sich mit wissenschaftlichen Erkenntnissen aus der Welt der betrieblichen Gesundheitsförderung und Prävention und bereitet diese zur Nutzung für Praktikerinnen und Praktiker in den Betrieben auf.
Arbeiten auf Distanz und soziales Miteinander im Betrieb. Wie lässt sich dies gut zusammenbringen? Darüber sprechen wir heute mit Professor Florian Kunze. Willkommen zum IGA-Podcast. Wir möchten Prävention gemeinsam weiterdenken. Ich bin Anke Wart von der Initiative Gesundheit und Arbeit. Für die körperliche und seelische Gesundheit braucht der Mensch Interaktion und Austausch. In vielen Branchen und Betrieben ist jedoch mittlerweile Arbeiten auf Distanz zur Normalität geworden. Was bedeutet das für Teamgefühl, Gesundheit und Führung? Heute spreche ich mit Professor Florian Kunze. Hallo.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Sie sind Wirtschaftswissenschaftler, leiten das Konstanz Future of Work Lab und erforschen mit Ihrem Team im Rahmen der Konstanzer Homeoffice-Studie, wie sich Arbeiten auf Distanz entwickelt. Ich freue mich sehr, heute mit Ihnen zu sprechen. Herr Professor Kunze, viele Unternehmen haben sich inzwischen auf das Arbeiten auf Distanz, zum Beispiel aus dem Homeoffice heraus, gut eingestellt. Welche Probleme sehen Sie trotz dieser inzwischen recht verbreiteten Praxis?
Ja, also ich glaube, das nehmen viele Zuhörer wahrscheinlich auch wahr, dieses Arbeiten auf Distanz, mobiles Arbeiten an dritten Orten, aber meistens aus dem Homeoffice arbeiten, das hat sich sehr stark etabliert und das hat viele Vorzüge für Mitarbeitende, die das sehr wertschätzen, die das auch im hohen Maße fortsetzen wollen. Aber wir müssen trotzdem gucken, trotz dieser positiven Wahrnehmung gibt es natürlich da auch Schattenseiten, also ein Thema sicher Einsamkeit, ja, dass man nicht mehr so viel soziale Kontakte hat, gerade wenn man auch im privaten Bereich weniger soziale Kontakte hat. Das andere aber auch Entgrenzung zwischen Arbeit und Privaten, dass man nicht mehr gut seinen Arbeitstag beendet, dass man ständig verfügbar bleibt, dass man keine gute Abgrenzung mehr hinbekommt. Und da sehen wir auch bei uns in der Studie durchaus Indizien, dass es da Herausforderungen gibt, denen man auch aktiv begegnen muss.
Ist denn das Gefühl von Einsamkeit am Arbeitsplatz in Zeiten von Homeoffice nochmal wirklich messbar signifikant gestiegen? Kann man das aus den wissenschaftlichen Untersuchungen heraus so sagen?
Man sieht das auch in unserer Studie, dass es schon Leute gibt, die sich einsam fühlen. Ja, wir haben bei uns in der Studie keine Vor-Corona-Daten, aber es gibt ja andere auch gesellschaftliche Studien, dass zum Beispiel gerade bei jüngeren Leuten soziale Interaktionen und so das Gefühl von Einsamkeit schon ziemlich stark zugenommen hat, ja. Wenn man so 10, 15 Jahre im Zeitverlauf guckt. Und da spielt verschiedene Faktoren eine Rolle, sicher auch soziale Medieninteraktion statt realer Interaktion, aber auch die Veränderung der Arbeitswelt spielt das sicher auch mit rein.
Und gleichzeitig sagten Sie schon, bringt mobiles Arbeiten oder Arbeiten auf Distanz auch viele Vorteile mit sich.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja auch, wir fragen in unserer Studie immer am Anfang, wir führen die seit 2020 durch. Wenn Sie die freie Wahl hätten, wie viel würden Sie gern weiter mobil arbeiten von zu Hause? Und da ist fast durchgehend so der Wert bei 3 Tagen pro Woche. Und das ist etwas, was man sehr deutlich sieht. Das heißt auch nicht, und das wird manchmal in der Debatte ein bisschen verkannt, dass Mitarbeitende jetzt alle komplett von zu Hause arbeiten wollen. Die wollen gerne hybrid, flexibel arbeiten, gerne im Ausmaß eher 3 als 2 Tage. Und ziehen daraus zum Beispiel ein hohes Maß an Motivation. Das können wir ziemlich gut auch erklären, weil was bekomme ich denn, wenn ich so flexibel arbeiten kann und nicht so ein strenges Korsett habe, wo ich ins Büro kommen muss oder vielleicht auch enger kontrolliert werde? Ich habe ein großes Autonomieerlebnis. Ja. Ich darf mir die Zeit frei einteilen, ich darf mir meine Aufgaben einteilen, ich kann auch mein Privat- und Berufsleben viel besser übereinbringen. Und alles das sind große Faktoren, die nicht so überraschen. Das wissen wir auch aus der Motivationspsychologie, Motivation und Engagement und auch Zufriedenheit auslösen. Ja. Deshalb ist das von der Perspektive von den Mitarbeitenden ein großes Plus, dass diese Flexibilität jetzt in vielen, vielen Berufen bei vielen Beschäftigten möglich ist.
Mhm. Welche Bedingungen sind denn notwendig, damit das Arbeiten auf Distanz die Mitarbeitenden zufriedener macht, angesichts dieser positiven und negativen Seiten?
Wir haben einmal diese Flexibilität und dann hatten wir eben schon über das Thema auch Einsamkeit oder soziale Kontakte gesprochen. Und das ist, wenn wir auf was motiviert mich, was macht mich zufrieden, ist eben einmal diese Autonomie wichtig, aber einmal auch gute soziale Beziehungen aufzubauen. Ja, das ist auch etwas, was generell im Leben wichtig ist, was viele Menschen motiviert und was auch am Arbeitsplatz viele Menschen motiviert. Und eben das in einer hybriden Setting hinzukommen, das können wir natürlich in der Präsenz deutlich besser. Das heißt, da eine Mischung hinzukriegen, dass ich dann auch ins Büro komme, da Beziehungen aufbaue, das ist das eine. Das andere, wo man darauf achten muss, wenn ich dann zu Hause arbeite, kann ich mich gut strukturieren? Ja, bin ich der Lage, meinen Tag gut aufzubauen, mir realistische Ziele für den Tag zu setzen, aber auch für die ganze Woche. da eine gute Struktur in meinem Tag drin zu haben. Das heißt, kleine Pausen machen, auch mal aufzustehen, eine längere Mittagspause mache, wo ich am besten auch mal rausgehe an die frische Luft und dann ganz wichtig auch meinen Arbeitstag irgendwann beende. Weil das ist etwas, was wir durchaus sehen, nicht nur in unserer Studie, auch in anderen Studien, dass so weiterarbeiten, nochmal was am Abend machen, gerade wenn ich über den Tag irgendwie flexibler war, wenn ich private Aufgaben übernommen habe, zunimmt. Wo man dann aus Arbeitgebersicht auch sagt, klar, das muss ja zunehmen, wenn da mehr Flexibilität am Tag ist. Aber wenn ich natürlich permanent dann in so einer Belastung bin, beziehungsweise keine Erholung habe, weil ich am Abend nicht mehr abschalten kann, dann ist das natürlich keine gute Konstellation, die auf mein Wohlbefinden, aber dann letztendlich auch auf meine Gesundheit und auch auf meine Produktivität sich irgendwie positiv auswirkt. Im Gegenteil, das ist eher deutlich nachteilig. Also diese Entgrenzung, die wir vorhin hatten, dass ich das mich auch abgrenzen kann und das mache ich durch die zeitliche Grenze, die ich habe und auch am besten, wenn das möglich ist, auch eine räumliche Grenze, dass ich zum Arbeiten in einen anderen Raum gehe, wo ich meine Ruhe habe, wo ich auch erstmal von den privaten Aufgaben mich ein bisschen distanzieren kann und wo ich meine Rolle auch wechseln kann.
Also da ist auch der Mitarbeitende selber sehr gefragt, dass er sich selber gut strukturiert und diese Dinge zu Hause im Homeoffice beachtet.
Auf jeden Fall. Also da ist der Mitarbeitende erstmal gefragt, aber da sind natürlich auch Organisationen gefragt. Ja, durch auch kann man durch relativ kleine Interventionen auch Mitarbeiter dafür fit machen, ja, indem man eine Handreichung gibt, eine kleine Schulung vielleicht auch macht, da einfach nur eine Sensibilität mal reinbringt, weil manche Leute sind in dieser Strukturierung sehr gut, wenn man so ganz hoch in Gewissenhaftigkeit ist, sich gut Sachen einteilen kann, abarbeiten kann, dann kann man das schon super. Manche müssen sich da aber noch verbessern und genau, das liegt an den Einzelnen, aber da sind natürlich auch Unterstützungsangebote sehr willkommen und ich denke auch sehr notwendig. Und da sehen wir auch gerade, auch in unserer Studie gucken wir das an, die wenigsten Unternehmen machen da eigentlich schon was Systematisches, dass sie ihre Belegschaft auch dafür fit machen, wie man jetzt in dieser mobilen oder hybriden Arbeitswelt denn gut arbeitet.
Also Homeoffice und mobiles Arbeiten sind weit verbreitet, aber systematisch sich damit auseinandersetzen, sagen Sie, ist noch nicht so weit verbreitet.
Genau, also bei uns in der Studie, wir fragen auch, was macht Ihre Firma? Und da sehen wir, dass 25% der Leute, und das hat sich kaum verändert eigentlich seit Beginn, sagen, da gibt es irgendwelche systematischen Schulungen, da gibt es Unterstützung, ja. Sowohl für die Führungskräfte als auch für die Mitarbeitenden, da Kompetenzen aufgebaut werden. Und da, genau, gibt es, glaube ich, großes Potenzial, da noch was zu machen.
Damit wären wir auch bei dem Thema, genau, Führung ist ja auch eine ganz wichtige Frage beim Arbeiten auf Distanz. Das hat sich ja dadurch auch sehr verändert. Was sind denn zentrale Erfolgsfaktoren für Führung auf Distanz?
Also das eine, was klar ist, dass man so mit der klassischen Art der Führung, dass ich Mitarbeitende sehr eng kontrolliere, dass ich ganz kleinteilige Ziele vorgebe und die versuche dann bei Mitarbeitenden immer permanent zu überprüfen oder ganz nah dran zu sein, da komme ich nicht besonders weit, wenn der Mitarbeitende jetzt nicht mehr täglich greifbar ist, sehr unabhängig, flexibel von zu Hause arbeitet. Und da muss ich eben in eine andere Art von Führung reingehen. Wir sprechen da so in der Forschung von so ermächtigender Führung, Empowering Leadership, dass ich den Mitarbeitenden einmal, was wir eben schon besprochen haben, auch fit mache, gut selbstständig zu arbeiten, aber eben auch Verantwortung und Autonomie gebe und Freiheitsgrade gebe, ja, und sage, ich vertraue dir, also Vertrauen ist quasi das, die Basis von dem Ganzen, dass du deine Aufgaben erfüllst, ohne dass ich das ganz eng kontrolliere und da immer ganz eng hinten dran bin, sondern ich gebe dir einen Vertrauensvorschuss, wie du das umsetzt. Ich kontrolliere schon den Output. Das muss man natürlich weiterhin als Führungskraft machen. Wenn das nicht funktioniert, muss man da auch intervenieren. Aber ich gebe dieses Vertrauen, diese Freiheitsgrade auch zu dem Geführten hin. Und der kann sich das relativ flexibel einteilen. Das bedeutet aber natürlich nicht Abwesenheit von Führung. Ja, das wird man ja auch missverstanden. Das sieht man auch, dass dann Führung einfach gar nicht mehr stattfindet. Keine Kommunikation, ja. Das ist auch nicht das Ding, sondern es bedeutet eher auch Mitarbeitende dahin zu entwickeln. Ja? Also wenn man sich so einen Reifegrad von Mitarbeitenden vorstellt, ganz konkret, wenn ich einen Auszubildenden habe, der neu in eine Organisation kommt, der den Job noch nie gemacht hat, dann kann ich den nicht mit im hohen Ausmaß schon nach Hause schicken. Ja? Ich muss den erstmal von den Kompetenzen und auch von der Motivation, dass ich das gut einschätzen kann, dahin entwickeln, dass das gut funktioniert. Und das bedeutet dann erstmal auch eine Investition bei den Führungskräften, ja, dass ich in diese Arbeit, in den Aufbau der Kompetenzen, der Motivation der Mitarbeiter investieren muss. Wenn ich das aber geschafft habe, eine gute Vertrauensbeziehung habe, die motiviert und kompetent dann flexibel arbeiten, dann habe ich eigentlich ziemlich viel gewonnen, weil da muss ich auch nicht mehr so viel kontrollieren, ja. Was ich in dieser alten Art, klassischen Art der Führung ja sehr stark muss. Und dann habe ich eigentlich auch von meinen persönlichen Ressourcen als Führungskraft ziemlich stark gewonnen, weil ich dann auch wieder mehr Zeit und Ressourcen gewonnen habe, auch für andere Aufgaben. Ich glaube, wo viele Firmen da auch noch stärker hin müssen, ist quasi, was ist Führung, was bedeutet das auch sichtbar zu machen? Also systematisch auch Befragung, Führungskräfte-Feedbacks zu machen, dass die Führungskräfte Feedback bekommen, auch von ihren Mitarbeitenden, auch Vergleichswerte bekommen, wo sie stehen, was sie mit einem so Verhaltensänderung auch erreichen können. Also, dass dann ihr Team besser funktioniert, dass ihre Mitarbeiter vielleicht auch produktiver sind. Also versuchen auch eine systematische Evaluierung von solchen Anstrengungen, um Führungskultur zu entwickeln, da reinzukommen. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Schritt neben den Trainings.
Wie können Führungskräfte das Teamgefühl und gute Beziehungen im Betrieb denn stärken, trotz der räumlichen Trennung?
Also ich glaube, das sind verschiedene Sachen wichtig. Also wichtig ist auch immer darüber wirklich zu sprechen, dass es jetzt nicht nur bedeutet, irgendwie Homeoffice oder nur im Büro. Wir hatten ja auch eben darüber gesprochen, was wollen die Mitarbeitenden? Auch die wollen größtenteils nicht komplett von zu Hause arbeiten, sondern auch gerne in Präsenz zusammenkommen. Und um dieses Teamzusammenhalt und Gemeinsamkeit und gute Beziehungen aufzubauen, da braucht es aus meiner Sicht auch dringend meistens noch die gemeinsame Präsenz. Die muss man nur eben auch sicherstellen. Ja, das bedeutet, gemeinsame Präsenztage ist etwas ganz Wichtiges, wo ich stark drauf pochen würde, dass das eben nicht nur ein Wunschkonzert von den Mitarbeitenden ist und man kommt, wann man will, wann das mit den privaten Verpflichtungen passt und dann ist man im schlimmsten Fall im Büro und da ist keiner da und man ist den ganzen Tag in Videokonferenzen. Das ist natürlich nicht besonders zielführend für den einzelnen Mitarbeitenden, aber besonders für das Thema, wie baue ich da eine gute Teamzusammenhalt, Teamkultur, gute Interaktion auf. Das heißt, das zu fördern, gemeinsame Präsenztage ein oder zwei pro Woche. Und wenn ich dann im Büro bin, dass es eben auch Interaktionen gibt, dass es offizielle Meetings gibt, dass es aber auch Zeit und Raum für informellen Austausch gibt. Und das hängt schon damit zusammen, einmal, wie fördert das eine Führungskraft, leitet die sowas auch an? Haben wir sowas etabliert im Team? Und zweites wichtiges Thema, haben wir eigentlich auch die Büroumgebung dafür, die das fördern? Weil da hakt es auch noch an vielen Organisationen, dass wir Bürokulturen haben, die sehr auf dieses individualisierte Arbeiten ausgerichtet sind, die teilweise 20, 30, 40 Jahre alt sind, gerade auch im öffentlichen Bereich. Ich kenne das selber bei mir an der Uni, Einzelbüros, wenig attraktive Begegnungsflächen. Und da muss ich auch Entwicklungen her, dass man da auch investiert. Das kann auch mit kleinen Maßnahmen sein. Man muss da nicht immer gleich den Riesenwurf machen, dass man das ganze Büro dann mit Millionensummen umbaut, sondern auch kleine Veränderungen, die dann offene Flächen schaffen, wo Interaktion, wo Austausch, wo auch informeller Austausch, Stichwort Kaffeeküche, die auch irgendwie attraktiv ist, wo man sich gerne aufhält, solche Sachen zu fördern und das dann aber auch mit Leben zu füllen. Das ist, glaube ich, was ganz Zentrales, um diese Beziehung gut aufzubauen. Mhm. Und letzter Punkt noch dazu.
Ja, gerne.
Was man auch noch machen sollte, ist versuchen, Kommunikation auf eine persönliche Ebene zu bringen. Auch das ist wieder eine zentrale Führungsaufgabe, dass man nicht rein formalistisch sagt, es gibt auch nur Meetings, wo es dann Tagesordnungspunkt für Tagesordnungspunkt über die inhaltlichen Themen des Jobs geht, sondern ich schaffe auch aktiv Raum für einen persönlichen Austausch. Das kann sein, dass man am Anfang von Meetings, auch wenn sie rein digital sind, ein bisschen Smalltalk und auch persönliche Geschichten aufbaut, weil nur so kommen wir auf eine persönliche Ebene. Und aber auch zusätzliche Räume schafft, wo sowas möglich ist, wo auf einer persönlichen Ebene Kommunikation, Austausch stattfindet, weil nur das schafft eine gute Beziehung über das, was wir eben auch schon gesprochen haben, nämlich eine vertrauensbezogene Beziehung im Team, aber auch zwischen Führungskraft und Mitarbeitenden.
Diese informelle Kommunikation, wie kann man die als Führungskraft am besten starten und umsetzen?
Führungskräfte sollten authentisch bleiben, ja. Das ist immer das eine, wenn das einen gar nicht liegt. Wenn man jetzt jemand ist, der sehr klassisch versucht, das Private aus dem Beruflichen rauszuhalten, solche Einstellungen gibt es ja durchaus, dass man es versucht, das klar zu trennen, dann sollte man das eher schrittweise machen, ja. Also ich würde jetzt nicht empfehlen, dann von jetzt auf gleich da die komplette Kommunikation zu ändern, aber trotzdem versuchen auch. Und Führung und Führungsverhalten ist eben auch wie eine Kompetenz. Wir kommen da von unterschiedlichen Ausgangspunkten, wo man sich durchaus auch verändern kann, auch anpassen kann. Also auch in anderen Bereichen von unserem Verhalten, auch im Privaten, versuchen wir manchmal dazuzulernen und es uns zu verändern. Ja, wenn man merkt, das hat irgendwie die Effektivität, dann funktioniert zum Beispiel meine Beziehung besser, vielleicht auch Verhalten im Bereich des Sports oder Ernährung, das tut mir vielleicht gut, obwohl es erstmal anstrengend für mich ist. Insofern kann man versuchen, sich da zu verändern. Und wenn man jetzt bei diesem konkreten Thema ist, wie schaffe ich so eine persönlichere Kommunikation, bedeutet erstmal, ich werde immer als Führungskraft natürlich beobachtet, ja, und auch wahrgenommen, ob ich das will oder nicht, ob ich da was proaktiv mache oder nicht, ja. Und dann kann man versuchen, was ich eben schon kurz gesagt habe, der englische Fachbegriff dafür ist Self-Disclosure, ja. Auf Deutsch bedeutet das Selbstentblößung, das hört sich ein bisschen blöd an, aber das bedeutet eben, dass man versucht, in eine Kommunikation auch mal was Informelles einzubauen. Das kann an kleinen Schritten mal stattfinden, dass man was Persönliches erzählt, dass man als Führungskraft, und ach, das prägt eine Kultur von so einem Team ziemlich stark, auch mal Schwächen zugibt, Probleme zugibt, mal sagt, man hat nicht perfekte Lösung, irgendwas, etwas hat nicht geklappt, Weil dann sprechen wir auch anderes großes Konstrukt, was sehr stark beforscht wird, was eine gute Effektivität hat für Teams, psychologische Sicherheit. Und wenn sich das Führungskräfte vorleben, ja, auch mal Schwächen zuzugeben, persönlich zu kommunizieren, dann macht das was mit der Kultur im Team. Und wenn ich so eine Kultur habe, dann trauen sich auch alle anderen im digitalen, aber auch im Präsenzsetting viel mehr, auch was beizutragen, mitzudiskutieren, ja, auch mal was in Frage zu stellen, was man immer so gemacht hat. Und das brauche ich eigentlich in Teams ganz generell. Und das brauche ich besonders aber auch in solchen Teams, wenn man viel weniger zusammenkommt, ja. Und eben auch als Führungskraft anzukennen, dass das eben auch Teil meiner Arbeit und meiner Aufgabe ist und nicht immer nur Schritt für Schritt die operativen Sachen abzuhaken, um mir auch aktiv dafür Ressourcen zu schaffen. Weil das ist häufiger auch das Problem, dass Führungskräfte denken, ich bin eigentlich nur für das Operative, dass der Laden läuft, verantwortlich. Und für diese anderen Themen im Bereich Kommunikation habe ich eigentlich gar keine Ressourcen zur Verfügung. Und immer wenn ich daran investiere, ist das etwas, was ich zusätzlich mache, was bei mir dann auch Stress und Belastung bedeutet. Ja? Und deshalb würde ich von vornherein sagen, in diese Rolle auch reinzukommen und das als meine zentrale Aufgabe auch anzuziehen, ist der erste wichtige Schritt, um sich dann da schrittweise zu verbessern.
Ist das Thema Kommunikation eigentlich ein Thema, das wirklich jetzt durch Arbeit auf Distanz im Bereich Führung wichtig wird? Oder ist das nicht sogar eigentlich grundsätzlich ein Thema, das vielleicht dadurch überhaupt erstmal offensichtlich wird?
Genau, auf jeden Fall. Das ist ein grundsätzliches Thema. Auch in Studien davor, vor Corona oder vor dem jetzt stärkeren flexiblen Arbeiten, sehen wir auch, wenn wir auch in Deutschland uns angucken, wie viele Führungskräfte führen denn so stark kommunikativ, sprechen zum Beispiel auch Emotionen ihrer Mitarbeitenden an. Das sind sehr wenige, ja. So 25-30% wird dann so zurückgespiegelt von den Mitarbeitenden. Und ganz, ganz viele machen eben noch diese klassische Art der Führung, ja. Und sowas wandelt sich natürlich extrem langsam, ja. Also, wie sehe ich meine Führungsrolle? Wer wird überhaupt als Führungskraft ausgewählt? Das sind dann häufig die Leute, die in ihrer operativen Tätigkeit irgendwie erfolgreich waren, die ein guter Ingenieur waren, Ingenieurin, gute Verkäuferin, guter Verkäufer, die waren da kompetent. Und dann wird rückgeschlossen dadurch, ja, dann bist du auch eine gute Führungskraft, weil du kannst das ja gut, deine Aufgabe. Aber es wird verkannt, natürlich nicht in allen Unternehmen, viele investieren da auch schon viel und bilden ihre Führungskräfte danach aus, dass da eben was dazukommt, ja. Dass ich da noch eine weitere Aufgabe habe, die dann teilweise den Großteil meines Arbeitstags auch ausmacht. Und das Operative tritt eigentlich viel weiter in den Hintergrund. Und ich muss eher gucken, dass ich Leute finde von meinen Mitarbeitern, die das Operative super können, die mich da entlasten, dass ich für diese Führungsaufgaben wirklich Zeit habe, Ressourcen und meine Kompetenzen da auch systematisch entwickeln und dann auch einsetzen kann. Und es ist auch gleichzeitig so, und dann verstehe ich die Führungskräfte auch, die natürlich, das sehen wir auch in vielen Studien, sehr belastet sind durch eine Vielzahl von Themen. Wir haben eine wirtschaftlich sehr angespannte Situation natürlich in vielen Unternehmen, wo es ganz viel um Zahlen geht und um Themen, die da auf einen einprasseln. Und man hat die Mitarbeitenden auch nicht mehr jeden Tag vor Ort. Und jetzt soll man noch das Führungsverhalten ändern, ja, und soll sich da weiterentwickeln. Ja, das ist natürlich erstmal etwas, was anstrengend ist, ja, das kann ich auch voll nachvollziehen. Das sehen wir auch in unserer Studie, ja, dass man da sehr deutlich sieht, dass Führungskräfte deutlich kritischer gegenüber diesen Homeoffice-Möglichkeiten eingestellt sind. Das sehen wir auch in den öffentlichen Debatten. Große Firmen sagen ja auch zum Teil, wir wollen wieder stärkere Präsenzpflichten einführen. Und das ist dadurch zu erklären, dass man denkt, okay, das ist jetzt auch ziemlich eine Hypothese, ja, also ein Faktor. Das ist jetzt ziemlich anstrengend. Ich muss da vielleicht in Sachen investieren, wo ich jetzt keine Zeit für habe. Ich versuche das eher wieder mit dem Standardmodus zu lösen, wo ich mich sicher fühle, wo ich auch sozialisiert selber drin wurde, als ich selber noch geführter oder junge Führungskraft war. Und das ist etwas, was wir sehr stark sehen. Und diese Veränderungen, das braucht auch längere Zeit und vielleicht auch Veränderungen auch in der Generation von Führungskräften, die danach kommen.
Wie kann denn eine Führungskraft aus der Ferne im Blick behalten, wie es den Mitarbeitenden im Homeoffice wirklich geht oder bei Arbeit auf Distanz?
Das ist ein wichtiges Thema, ja. Das ist auch, was man bei uns in der Studie sieht, dass Mitarbeiter das auch weiterhin erwarten, ja, dass man eine Führungskraft hat, die einen auch individuell unterstützt, die individuell auf dem Schirm hat, was man so macht, was man für Bedürfnisse hat. Und ein Thema ist damit natürlich mit guten digitalen Tools zu arbeiten, machen viele Organisationen schon, aber manche haben natürlich auch noch Nachholbedarf, also auch nicht alles mit der E-Mail zu machen. E-Mail ist ein sehr ineffizientes Kommunikationstool, wo wir so fahrtabhängig so reingekommen sind und das immer noch ganz viel einsetzen und für ganz viele Sachen, das merkt man, glaube ich, selber, ist das ineffektiv, damit zu arbeiten, zu kommunizieren, sehr langatmig, man kommt nie zum Ende, ja. Das heißt, mit Chatprogrammen da zu arbeiten, wo man sehr viel näher ist, auch da in Teams-Chats zu arbeiten, wo man sich auch informell, auch mal ohne Führungskraft für das Team austauschen kann. Dadurch kann man eine gewisse Nähe aufbauen, ja. Dann, wenn man Leute hat, mit denen man persönliche Gespräche führt, natürlich auch in Videokonferenzen mit Bild das zu machen, das ist das eine wichtige Thema. Aber das dritte sicher auch, für die Beziehungsarbeit dann auch wieder die Präsenz zu nutzen. Das ist, glaube ich, immer noch unerlässlich und was ganz Wichtiges, gemeinsame Präsenz zu haben und die dann auch wirklich für die Interaktion zu nutzen, für diesen persönlichen Austausch. Gerade wenn ich Mitarbeiter habe, die ich noch nicht so gut kenne, da dann zu investieren, wenn man diese gemeinsamen Präsenztage hat.
Also die Präsenztage nicht nur für inhaltliche Meetings nutzen, sondern eben auch für den informellen Austausch.
Genau, auf jeden Fall. Das würde ich ganz stark empfehlen, das auch dafür Zeit einzuplanen und die auch dafür zu nutzen.
Die Bedürfnisse der Mitarbeitenden sind ja individuell. Wie können denn Führungskräfte und Betriebe gute Regelungen für alle finden?
Ja, das ist natürlich auch ein großes Thema, ja, diese Gerechtigkeitsdebatte auf das Ganze. Wie schaffe ich es eigentlich, eine Arbeitssetting jetzt zu schaffen, das für alle fair ist, ja, das möglichst, das ist manchmal so der Anspruch, den ich auch bekomme, wenn mich da auch Leute drauf ansprechen, kann ich das für alle gleich und fair machen? Da ist aber mein erster Punkt, das bekommen wir wahrscheinlich eh nicht hin, ja, in der Arbeitswelt ist nicht eh alles gleich und fair, wir haben eh unterschiedliche Gehälter, unterschiedliche Hintergründe, wo die Leute arbeiten, unterschiedliche Aufgaben. Gleichzeitig ist aber dieses, wie flexibel darf ich arbeiten, habe ich auch schon in Umfragen vor Corona oder vor jetzt der großen Einführung des Homeoffice gesehen, hohe Aufhänger für Ungerechtigkeit in den Organisationen. Besonders wenn das total frei ist. Jede Führungskraft darf das individuell entscheiden, wie das gemacht wird. Dann sagt die eine Führungskraft, ich arbeite auch 5 Tage von zu Hause, ihr dürft das alle. Andere, in anderen Teams gleiche Aufgabe, aber andere Führungskraft, die sagt, nee, ihr müsst jeden Tag kommen. Das ist natürlich hochgradig unfair. Deshalb sinnvoll ist es schon, dass es eine Rahmenbedingung gibt, die es in den meisten Organisationen auch gibt. Arbeitszeit ist ja mitbestimmungspflichtig. Überall, wo Mitbestimmungspflicht ist, gibt es auch Betriebsvereinbarungen, die dann definieren, was möglich ist. Zum Beispiel 2, 3 oder 4 Tage maximal, ja, die quasi einen Rahmen setzen für die Organisation, an dem man sich orientieren kann. Es ist aber überhaupt nicht sinnvoll, und das sehe ich in ganz vielen Organisationen, dass man denkt, und das denkt gerade auch die Organisationsleitung ganz häufig, wenn ich diese Betriebsvereinbarung habe, manchmal aber auch die Betriebsräte, dann ist das Thema vom Tisch. Jetzt haben wir ja einmal definiert, wie das ist, und jetzt funktioniert das ja. Dann muss ich ja trotzdem in der Organisation noch ausgestalten, wie das stattfindet. Und das ist etwas, was auch sehr sinnvoll ist, weil wo ich sehr stark dafür plädiere, dass ich schon noch auf die Tätigkeiten gucke, die die Leute machen. Weil manche Tätigkeiten sind sehr gut geeignet, sogar vielleicht komplett remote zu arbeiten. Ja, wenn ich eine Tätigkeit habe, ganz wenig Interaktion, hoch digitalisiert, ganz hoher Autonomiegrad. Ja, da kann ich ja, das machen ja auch Firmen, auch aus Effizienzgesichtspunkten, sogar extern irgendwo rekrutieren die Leute, die gar nicht reinkommen, ja, wenn das irgendwie Software-Ingenieure sind, irgendwelche Callcenter-Agentinnen oder Agenten, ja, die müssen eigentlich gar nicht ins Büro kommen. Die sollten vielleicht auch mal kommen, ja, weil die sich irgendwie auch identifizieren sollen und so weiter. Dann habe ich andere Tätigkeiten, Produkt- und Entwicklungsteams, die neu zusammenkommen, die sich noch nicht kennen, die was ganz Kreatives zusammen machen sollen. Das komplett remote zu machen, kann theoretisch funktionieren. Wir sehen das dann in globalen virtuellen Teams, in großen Konzernen, die machen das zum Teil. Aber das funktioniert deutlich besser, wenn diese Teams viel mehr in Präsenz zusammenkommen, ja. Und dann sollten diese Teams, wenn die so eine Aufgabe haben, sogar teilweise dann jeden Tag erstmal reinkommen, um sich gut kennenzulernen, um den Kickoff für eine beschränkte Zeit zu machen. Und dann muss ich eigentlich diesen Rahmen setzen und dann Verantwortung in die Organisation reinzugeben. Und dann sind wir wieder bei den Führungskräften, die das dann steuern müssen.
Aber insgesamt bedeutet es, man braucht frühzeitig gute Rahmenbedingungen. Man sollte gute Rahmenbedingungen schaffen mit Fingerspitzengefühl. Auch eben oder gerade auch im Arbeiten auf Distanz. Können Sie uns dazu aus Ihrer Erfahrung Best-Practice-Beispiele nennen?
Organisationen, die ich auch schon begleitet habe, versuchen zum Beispiel, das ist auch da ein wichtiges Thema, diese Maßnahmen auch einfach mal zu evaluieren. Also zum Beispiel, ich habe jetzt 2021 so eine Betriebsvereinbarung zu mobilen Arbeiten eingeführt. Wie klappt denn das eigentlich? Ja? Kann ich da eigentlich mal systematisch Feedback einholen in meiner Organisation? Ja. Indem ich mal alle Mitarbeiter und alle Führungskräfte mal befrage und mal frage, wie das funktioniert. Habt ihr denn auch Ressourcen, Hardware, Software, Ausstattung, dass das gut ist, um auch gut von zu Hause zu arbeiten? Ist das für euch eher belastend? Ist das eher produktiv? Was sind eure Wunschvorstellungen? Und dann eben auch zu differenzieren nach Führungskräften und Mitarbeitern und dann ein gesamthaftes Bild mal hinzukriegen, wo wir uns da bewegen und was diese Regelungen, die dann teilweise in Corona ja ad hoc schnell gestrickt irgendwie eingeführt werden, weil man es einfach gebraucht hat, ob die überhaupt sinnvoll sind. Und dann muss man da häufig nachsteuern. Also es ist so bei den Organisationen, auch im öffentlichen Bereich, die ich da betreut habe, auch privatwirtschaftlich natürlich häufig der Fall. Und dann kann man auch kommunizieren. Auch das ist ein wichtiges Thema. Wir haben jetzt hier nicht die absolute Lösung, die jetzt 10, 15 Jahre funktioniert, sondern wir müssen immer wieder gucken, wie sich das weiterentwickelt. Und vielleicht ist es auch so, auch das kann passieren, vielleicht arbeiten wir auch zu flexibel in manchen Bereichen. Ja, und das funktioniert mit den Prozessen, die wir nicht haben. Ja, vielleicht sind die Mitarbeitenden super zufrieden, Aber wenn ich Organisationen zu steuern habe, dann muss ich natürlich schon auch gucken, dass die Prozesse funktionieren. Und da eine gewisse Systematik reinzubringen, das würde ich als so einen ganz wichtigen Teil von Best Practice, wie man so da vorgeht, zu machen. Und sich nicht, letzter Punkt, auf das Bauchgefühl zu verlassen, gerade was ich in vielen Organisationen sehe, und das ist, finde ich, auch sehr interessant, dass das Thema aus den Personalabteilungen auf die Geschäftsführungsebene gezogen wird, ja, dass das plötzlich kein Personalthema ist, sondern da weiß die Geschäftsführung plötzlich ganz genau, wie da entschieden werden muss. Und entscheidet das meistens auch relativ schnell und ohne irgendwelche Evidenzen zu haben nach ihrem eigenen Erfahrungshintergrund. Und das ist häufig keine besonders gute Lösung. Also erstmal gut, dass die Geschäftsführung sich auch mit den Arbeitswelten beschäftigt. Das hatten wir früher häufig nicht so stark. Aber dann so zentrale Entscheidungen ohne irgendeine Grundlage zu treffen und ohne zu gucken, welche Auswirkungen das hat. Und nur zu denken, ich muss jetzt die amerikanischen Tech-Konzerne kopieren, weil die haben ja immer alles gut gemacht. Das ist ein sehr kurzsichtiges Vorgehen und das wäre eher Worst Practice.
Also wichtig ist eine Betriebsvereinbarung. Wichtig ist aber auch, diese noch weiter, immer weiter auch zu korrigieren. Zum Abschluss, können Sie für uns einen Blick in die Zukunft werfen? Wie könnte sich mobiles Arbeiten weiterentwickeln?
Also ich denke schon, das sehen wir jetzt auch im Gegensatz zu den Debatten, die wir jetzt so haben aktuell, die teilweise durch diese öffentlichen Großorganisationen getrieben werden, wo man denkt, das wird ganz stark zurückgefahren. Auch bei uns in der Studie sieht man, das ist natürlich jetzt weniger, als wir jetzt zur Hochphase von Corona hatten, ja, wo so 40% der Leute teilweise von zu Hause gearbeitet haben, alle Jobs, wo das möglich war. Jetzt sind wir so bei 24-25%. Aber das ist eigentlich seit 2023 relativ stabil. Und ich denke, in dieser Range werden wir uns jetzt auch so in den nächsten Jahren eher bewegen, ja, weil das hat auch was mit dem Arbeitsmarkt zu tun. Wir haben ja immer noch in vielen Bereichen, aber das ist natürlich auch eine offene Frage, wie sich der Arbeitsmarkt da weiterentwickelt, noch einen sehr mitarbeitenden, freundlichen Arbeitsmarkt, wo Mitarbeiter auch Ansprüche stellen können, gerade in Fach- und Mangelberufen. Und das ist auch ein Faktor, warum sich das jetzt so etabliert hat. Ja, wenn der Arbeitsmarkt sich jetzt noch weiter verschlechtert, und das ist jetzt ja schon ein bisschen passiert und das ist auch so ein bisschen eine Erklärung, warum wir teilweise von den Geschäftsführungen wieder Ruder zurückdrehen oder in die andere Richtung drehen, diese Entwicklung haben, dann kann es auch wieder ein bisschen in die andere Richtung gehen. Aber wir haben in vielen Bereichen auch gesehen, auch dass es nicht nur für die Mitarbeiter gut ist, dass es sich auch betriebswirtschaftlich lohnt, das zu machen. Man braucht weniger Büroflächen. Die Leute sind auch teilweise produktiver, da hatten wir ja gar nicht so stark drüber gesprochen. Ja, also es gibt auch wirklich Studien, die sagen, für diese individuellen Tätigkeiten, da funktioniert das besser. Und da würde ich schon sagen, das wird weitergehen, ja. Aber kleiner Hinweis in meinem neuen Buch, Schluss mit dem Büro oder doch nicht, da habe ich sogar ein ganzes Kapitel dazu, das gerade im Haufe Verlag erschienen ist, wie es so in der Zukunft weitergeht. Und da gibt es natürlich noch ein paar andere Variablen, die da reinspielen, auch technologische Entwicklung. Wie stark wird sich auch diese Zusammenarbeit, wo wir auch drüber gesprochen haben, noch stärker auch in virtuelle Räume verlegen? Wird sich das noch weiterentwickeln? Haben wir da noch bessere Tools, als das aktuell der Fall ist, die quasi die Präsenz, was wir da noch gut machen, nämlich diese Beziehungen wirklich gut interagieren, auch noch mehr ins Virtuelle verlegen. Wenn das noch stärker zunimmt, dann wird es vielleicht sogar noch virtueller werden. Und letzter Punkt ist natürlich künstliche Intelligenz. Ja, auch das ist ja das, was parallel jetzt abläuft. Dadurch verändert sich Arbeit natürlich auch massiv und das wirkt auch schon ein bisschen auch mit dem mobilen Arbeiten zusammen. Also wenn ich jetzt einen Job habe, der 100% aus dem Homeoffice zu machen ist, dann ist das häufig auch ein Job, der relativ leicht durch KI zu ersetzen ist. Und das ist auch eine wichtige Reflexion nochmal für Mitarbeitende, dass man auch gucken sollte, dass man seine Tätigkeiten und Kompetenzen auch in den Bereichen hat, die noch Präsenz erfordern.
Danke, dass Sie unsere Einladung angenommen haben, Herr Professor Kunze. Und danke für das sehr spannende Gespräch. Und ebenso danke an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Für Sie noch ein Hinweis. Auf der Webseite der Initiative Gesundheit und Arbeit finden Sie Informationen und Publikationen rund um Gesundheit im Arbeitsleben. Alle Infos dazu auch in unseren Shownotes zum Podcast. Tschüss und gerne bis bald.
Tschüss und vielen Dank für die Einladung.